Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute, zugeschaltet in einem Kölner Studio ist uns Alfred Biolek. Einen schönen guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Wie geht's Ihnen?
Gut, danke.
Wer Sie jetzt mit Ihrer Stimme gerade versucht wahrzunehmen, die hat sich im Laufe der Zeit verändert. Sie waren vor 8 Jahren gestürzt, danach ins Koma gefallen. Konnten Sie sich da komplett erholen?
Ja, das hat eine Weile gedauert, aber wie Sie gesagt haben, das ist ja schon 8 Jahre her. Und damals habe ich so ein halbes Jahr bis ein Jahr gebraucht, bis ich wieder total fit war. Und jetzt ist es wieder okay.
Sie sind sicherlich auch ein Mensch, der einen hohen Anspruch an sich hat, der auch schnell wieder fit werden will, kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Nach so vielen Dingen, die ich gemacht habe, mit Öffentlichkeit, mit Publikum, mit Menschen, die zugehört haben, da wollte ich natürlich sofort, als etwas passierte, dass es wieder so weit kommen kann, dass ich wieder vor Publikum und mit Zuhörern sprechen kann.
Wobei das ja auch eine Zeit gedauert hat. Fiel Ihnen das schwer, weil Ihr Anspruch so hoch war und vielleicht der Körper Ihnen signalisiert hat, jetzt ist es noch nicht so weit?
Nein, es fiel mir nicht so schwer. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe das gespürt, dass da etwas passiert und habe mich dann daran gewöhnt, wieder damit zu leben, dass es langsam wieder besser wird.
Jetzt ist es gerade Mittwochmittag, 13 Uhr. Gab es bei Ihnen denn schon Mittagessen?
Es gab noch kein Essen, nein. Ich habe lang geschlafen und habe gut gefrühstückt und gehe jetzt nach dem Interview unten etwas zu essen.
In der WDR-Kantine vermutlich.
Genau.
Sie schreiben in der Einleitung Ihres neuen Buchs, in dem Sie 600 Rezepte zusammengefasst haben, die Rezepte Ihres Lebens, dass Sie nach wie vor ein kulinarischer Enthusiast sind. Wie sieht das aktuell aus?
Ja, ich esse gerne gut. Also ich kann auch mal lange nicht zu viel essen, aber wenn ich dann Gelegenheit habe, richtig gut zu essen, dann tue ich das auch.
Wann haben Sie so das letzte Mal so richtig geschlemmt?
Ja, vor ein paar Tagen, aber so genau weiß ich das immer nicht.
Wenn ich jetzt Ihr neues Buch auf die Küchenwaage lege, ich glaube, ich komme da locker auf 2 Kilo. Das ist ein echter Wälzer. Wie viele Rezepte haben Sie da dennoch aussortieren müssen oder haben Sie wirklich einfach alles aus Ihrer Küchenklade da reingepackt?
Nein, ich habe ja vor 10 Jahren schon ein Kochbuch gemacht, die Rezepte meines Lebens. Allerdings ohne Fotos und ohne optische, wie soll ich sagen,
noch Anreize, normale, optische Anreize, ja.
Normale gedruckte Rezepte. Und da waren schon die 60 drin, die sind jetzt in dem neuen, aber eben richtig optisch, aber auch von der ganzen Situation her etwas
aufgehübscht nochmal.
Und das sind einfach Dinge, die sich über die Jahrzehnte zusammengesammelt haben. Über meine Mutter, über Freunde, über meine Sendungen, Alfredissimo. Und so hat sich das einfach ergeben.
Ja, das ist unglaublich viel zusammengekommen. Sie haben Ihre Mutter gerade schon angesprochen. Sie sagen nämlich auch, Ihnen ist es ein großes Anliegen, dass Rezeptbücher in Familien weitergereicht werden. Haben Sie denn selbst Rezeptbücher, die Ihnen vermacht wurden, innerhalb der Familie?
Nicht direkt, aber gleich nachdem ich von zu Hause weggekommen bin, habe ich Kochbücher geschenkt bekommen, verschiedene, aber nicht von der Familie.
Aber vielleicht ist es genau deshalb Ihnen jetzt so ein großes Anliegen, dass die Bücher auch innerhalb der Familien weitergereicht werden.
Ja, genau das ist es.
Glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, eine lebende Legende ist uns zugeschaltet. Alfred Biolek im WDR-Studio in Köln. Promovierter Jurist, Entertainer, Fernsehkoch, Autor, Talkmaster, Fernsehproduzent. Ihre Berufswünsche sahen allerdings ganz anders aus. Sie wollten Zirkusdirektor, Dirigent oder Priester werden. Inwiefern hat das denn noch geklappt?
Weil das Besondere an diesen Berufen, die Sie gerade genannt haben, ist, dass man immer für ein Publikum, für eine Öffentlichkeit, für jemanden etwas macht, der das mitbekommt, der das hört, der das sieht und der auch darauf reagiert. Das habe ich geliebt. Und das ist auch gekommen in meinem Beruf. Meine Sendungen, die ich gemacht habe, alle möglichen, also ob das jetzt Pius Barnos war, ob das Menschmeier war, ob das Kochshow war.
Boulevard Alfred, Bio, ja, Alfredissimo. Bio,
ja. Alfredissimo. Also ich habe immer etwas gemacht vor Zuhörern, vor Zuschauern, vor Menschen, die gehört haben, was ich gesagt habe. Und das ist das, was ich an diesen Berufen, die Sie genannt haben, also Priester und Zirkusdirektor und so weiter, das ist genau das, was diese Berufe auszeichnet.
Ja.
Und das habe ich gemacht.
Wobei nichts gegen Priester, aber als Priester kann ich mir Sie jetzt tatsächlich am wenigsten vorstellen.
Nein, nein, ich wollte nicht wirklich Priester werden. Ich wollte nur das, was auch ein Priester macht, nämlich eine Messe vor einem Publikum zu halten, das wollte ich auch machen.
Und man braucht ja, wenn Sie das Publikum erwähnen, man spricht dann immer von diesem Rampensaugehen. Haben Sie, gab es einen Moment im Leben, wo Sie gesagt haben, Mensch, diese Bühne, das macht mir Freude, ich habe dieses Gehen, was es dazu braucht?
Welches Gehen meinen Sie? Das Gehen der Rampensau?
Ganz genau das.
Das habe ich nicht. Rampensau, das weiß ich gar nicht, was man darunter verstehen soll.
Genau das, was Sie eben erwähnt haben, dass es Ihnen ein Anliegen ist, etwas auch für andere zu machen, etwas, ein Publikum auch zu begeistern, mitzunehmen.
Und aber dafür, das würde ich nicht Rampensau nennen.
Nennen wir es vielleicht einfach diesen Wunsch, dem Publikum etwas zu liefern. Gab es da etwas in Ihrem Leben, eine Situation, wo Sie gesagt haben, das macht mir ganz besonders Freude, das möchte ich auch weiterhin machen?
Das waren alles die Sachen, die ich gemacht habe. Also als ich anfing beim ZDF, war ich ja kurz in der Rechtsabteilung.
Das Sie waren erstmal Justiziar, ja.
Ja, das hat mich nicht gereizt. Da hat man eben im Hause gearbeitet und irgendetwas vorbereitet. Ich wollte vor Publikum. Deswegen bin ich aus der Rechtsabteilung raus in die Programmabteilung.
War das denn so einfach, mal zu sagen, ach nö, Justiziar möchte ich jetzt nicht mehr sein, gebt mir einen Job in der Redaktion?
So habe ich das nicht gesagt. Es hat sich einfach ergeben, dass ich eine Sendung für Tipps für Autofahrer gemacht habe. Da war ich noch so halb im Justiziariat und halb schon in der Programmabteilung.
Also Sie haben so mal langsam reingeschnuppert.
Genau.
12 Jahre lang haben Sie Alfredissimo gemacht. Können Sie sich noch an die erste Sendung, das war 1994, daran erinnern?
Nein. Das ist so lang her und ich habe so viel in der Zwischenzeit gemacht, dass ich mich an solche Details nicht mehr erinnern kann.
Sie haben immer gesagt, Kochen ist keine Religion und Sie wollten insofern auch nie missionieren. Dennoch heißt es über Sie, Sie hätten die deutschen Küchen still und heimlich revolutioniert. Können Sie uns dafür ein Beispiel nennen?
Ich weiß nicht, was das bedeutet, dass ich sie revolutioniert habe. Ich habe vielleicht einfach durch die Sendung gezeigt, dass Kochen eben auch noch Spaß machen kann. Dass das nicht nur ein Beruf ist und eine, ja, wie soll ich sagen, eine Fähigkeit, sondern darüber hinaus eine Lust und Spaß. Wenn ich das gezeigt habe, dann habe ich etwas bewirkt, ja.
Ja, heutzutage mag man vielleicht sagen, es gibt sehr, sehr viele Kochsendungen, vielleicht auch zu viele. Damals in den 90ern waren Sie ja wirklich der Erste, der mit so einer Sendung begonnen hat. Da gab es diesen Hype noch nicht. Wie stand es denn damals um das Bewusstsein rund ums Essen? Da hat sich ja auch vieles verändert.
Naja, man ist heute etwas sinnlicher geworden, etwas bewusster. Man kocht auch, dass es ein gutes Essen wird und ein schönes Essen. Also soweit man schön beim Essen überhaupt sagen kann. Aber man möchte einfach etwas Besonderes leisten, wenn man ein Menü macht. Und das war damals noch nicht so groß. Das fing so gerade an.
Also wenn ich an die Sendungen zurückdenke, die ich oft samstags nachmittags liefen, die und da habe ich dann immer ihr lautes lecker im Ohr. Also der Genuss, der war da schon auch wirklich ganz im Vordergrund stehend, oder?
Ja, das war sehr wichtig. Das war nur ein, wie soll ich sagen, es war nur ein Beispiel oder ein Teil des Genießens und der Freude, die man am Kochen hatte.
Welche Reaktionen haben Sie denn da von Zuschauerseite bekommen? Was war so die häufigste Reaktion, die aufkam?
Also die häufigste war positiv, also zu sagen, das gefällt uns, das ist schön, das so wollen wir es auch machen. Das war das Gute und das Besondere an den Reaktionen.
Gibt es da auch etwas, worauf Sie stolz sind, was Sie erreicht haben in Sachen Kochen?
Also stolz kann man nicht sagen. Ich freue mich nur, das ich erreicht habe, dass man bewusster und mit viel mehr Aufmerksamkeit kocht und sich Mühe gibt, Gutes zu machen.
Die Schlagzeilen, die kürzlich über Sie zu lesen waren, die hatten viel mit Abschied nehmen zu tun. Ist das denn tatsächlich so? Nehmen Sie gerade Abschied?
Na, nicht direkt. Aber mit 84 denkt man schon an das Ende. Und ich will aber noch eine Weile weitermachen. Das Ende kommt manchmal auch schon mit 30 oder 40. Aber mit 84, da darf man schon damit rechnen, irgendwann wird es sozusagen zu Ende sein. Aber vorher macht man schon noch einiges.
Wie erleben Sie das Älterwerden? Ist das eine Belastung?
Nein, angenehm. Also ich lebe zum Beispiel von der Erinnerung an die großen Zeiten, die ich hatte, die ich natürlich heute nicht mehr so habe. Aber ich lebe heute immer noch in dem Gefühl, etwas Gutes zu machen und auch etwas Gutes genießen zu können.
Für viele Menschen spielt der Glaube ja eine große Rolle. Im Glauben danach, was kommen mag nach dem Tod, spielt das für Sie eine Rolle?
Nicht bewusst. Also ich habe keine Ahnung, was nach dem Tod kommt. Und ich lasse es auf mich zukommen.
Und beim Älterwerden, da ist ja oft die Rede von der Gelassenheit oder auch von der Weisheit. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, gelassen bin ich, aber das war ich schon vorher, aber jetzt vielleicht noch etwas mehr. Es ist ganz gut, dass man, wenn man älter wird, die Dinge etwas gelassener sieht.
Wo haben Sie das zuletzt bemerkt, wo Sie früher vielleicht noch mehr Emotionen reingepackt haben und jetzt sagen können, ach, ich lasse das auf mich zukommen?
Ja, wenn ich etwas machen muss, wenn jemand von mir etwas verlangt und ich muss es machen, dann ist es sehr wichtig, dass ich das gut mache und dass ich in Gelassenheit und Ruhe sehe, ob ich es gut gemacht habe. Und wenn ich das eben prüfe, soll das Ergebnis positiv sein.
Also der hohe Anspruch, der ist weiterhin da, das hört man raus. Gibt es auch Träume, die Sie sich erfüllen wollen?
Nicht eigentlich, nein.
Alfred Biolek in SWR1 Leute, Sie waren neulich Gast in der Talkshow Kölner Treff, die Sie selbst moderiert haben in den 70er Jahren.
Ja.
Sind Sie jemand, der sich gerne zurückerinnert oder gucken Sie lieber nach vorne?
Ach, ich erinnere mich schon an die alten Dinge, aber ich gucke auch nach vorne, aber nicht mehr so sehr in dem Alter.
Ja, Sie haben eben schon erwähnt, Sie hatten beim ZDF damals als Justiziar begonnen und dann kam so der Weg in die Redaktion, die Sendung Tipps für Autofahrer haben Sie erwähnt, es gab weitere Urlaub nach Mars oder die Drehscheibe und Sie sind damals dann auch von Waiblingen nach München gegangen und Wikipedia schreibt dazu über Sie, dass Sie Ihre bis dahin konservativen Ansichten radikal änderten. Stimmt es?
Ja, also radikal klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, übertrieben. Aber ich habe natürlich meine Meinung geändert. Aber es hat sich ja auch in der Bevölkerung die Meinung geändert zu vielen Dingen. Gerade auch was Essen anbelangt, aber auch was das Leben anbelangt. Und in meinem Fall als Homosexueller konnte ich ja überhaupt nicht richtig leben. Da war alles verboten und man kam sofort ins Gefängnis, wenn es bekannt wurde. Und deswegen habe ich sehr zurückhaltend gelebt. Und das konnte ich ändern, als ich nach München ging.
Fühlten Sie sich da auch in einer Art Gefangenschaft, gerade zu der Zeit als Homosexueller, wo man seine sexuelle Neigung und seine Lust einfach verbergen musste?
Ja, ja. Das war eine Gefangenschaft.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich habe das eben reduziert. Ich habe es eben nicht gelebt.
Und wie hat sich das dann in München geändert?
Naja, da war eben alles verändert. Da hat sich die Situation geändert in der Bevölkerung. Da hat sich die Ansicht zu bestimmten Dingen, wie zum Beispiel zur Homosexualität, die hat sich geändert und damit habe ich mich auch geändert.
Wie war das für Sie? War das womit kann man das vergleichen? Ein Aufatmen, so stelle ich mir das gerade vor. Oder Sie haben sich vielleicht auch neu entdecken dürfen. Wie war das für Sie?
Ja, es war beides, was Sie gesagt haben. Es war ein Aufatmen und es war ein neu entdeckt werden von der Bevölkerung oder von den Freunden, aber auch sich selbst neu entdecken.
Können Sie uns da in eine Situation mitnehmen? Sie haben ja auch Menschen kennengelernt, hatten einen neuen Freundeskreis dann, wo Sie sagen, also so etwas hätte ich zu Hause in Waiblingen nicht erleben können. In München ging das dann aber plötzlich.
Zum Beispiel da, wo ich gewohnt habe, da war in der Nähe ein Club, eine Bar. Und da bin ich fast jede Nacht hin und habe dort ganz offen und ganz entspannt in dieser Bar gelebt und habe in der Bar Menschen getroffen oder auch kennengelernt. Und habe dann sowohl die, die ich schon kannte, als auch die, die ich kennengelernt habe, oft nach Hause mitgenommen und habe dann um 11:30 oder 12 Uhr abends, nachts noch ein Spaghetti gemacht und sowas. Das war das Neue.
Und da konnten Sie es dann auch wirklich genießen?
Ja.
Sie haben viele Menschen auf Ihrem Weg ins Showgeschäft unterstützt. Ist das ein besonderer Blick, den Sie für Talente haben? Worauf achten Sie da?
Naja, wenn ich merke, dass jemand seine Arbeit in unserem Bereich so mit der Begeisterung, mit der hinreißenden Liebe gemacht wie ich, dann schütze ich ihn und beschütze ihn und fördere den Menschen. Und das habe ich bei manchen getan.
Wenn Sie da auch eine Leidenschaft entdeckt haben, ja. Vermutlich. 1980 war das, da war Anke Engelke bei Bios Bahnhof zu Gast. Da hat sie was vorgesungen, wir hören mal ganz kurz rein.
Ihr braucht nicht zu betten, ihr kriegt einen Kuss. Noch eine Geschichte, dann ist aber Schluss.
Es hat schon so manche Weltkarriere im Depot der Köln-Frechen Benzelrater Eisenbahn begonnen. Pass auf, Anke. Ich wollte dich nur fragen, hat heute Abend deine Klasse zugeguckt? Wussten die das?
Ja, ich glaube, die wussten das.
Ja? Und musst du morgen früh wieder in die Schule?
Ja, peinlich.
Okay. Peinlich?
War Ihnen damals schon klar, da steht ein großes Talent?
Ja. Ja, natürlich.
Woran haben Sie es gemerkt?
Naja, wie sie aufgetreten ist, mit welcher Begeisterung sie das gemacht hat und wie das Publikum reagiert hat.
Sie haben auch Anteil am Erfolg von Monty Python hier in Deutschland.
Ja, ich habe dies das erste Mal nach Deutschland gebracht.
Das ist ja schon spezieller Humor. War Ihnen klar, das kann in Deutschland funktionieren oder sind Sie da volles Risiko gegangen?
Ich habe damit gerechnet, dass es vielleicht nicht funktioniert. Ich habe einfach gedacht, ich probiere es mal. Also, dass das nicht ohne weiteres hier ankommen würde, weil das ja so typisch britisch war, das war mir schon klar. Aber ich habe es einfach probiert und es hat funktioniert.
Es gibt so vieles, was Sie auf die Beine gestellt haben, was Sie erreicht haben. Die Misserfolge, die sind ja oft so selten bekannt. Gibt es etwas, wo Sie sagen, na, das ist einfach nicht gut gelaufen, das hätte ich weggelassen?
Also mir fällt es nicht ein. Wahrscheinlich hat es das gegeben, aber mir fällt es nicht ein.
Sie wurden in der Tschechoslowakei geboren, kamen 1946 nach Waiblingen. Was für ein Leben hatten Sie in Schlesien zuvor geführt? Das heißt, dass Sie da ganz behütet groß geworden sind. Wie soll das zu Kriegszeiten gegangen sein?
Naja, es war eine Familie, die in sich gelebt hat und das auch genossen hat. Ich habe mit meiner Mutter vor allem ein wunderbares Verhältnis gehabt. Mein Vater war etwas zurückhaltend, aber ich habe das sehr genossen. Und dass das eben damals in der Tschechoslowakei war und heute in Deutschland wäre, das war egal. Wir haben in der Familie, in dem Haus und in dem Essen zusammen und in all den Dingen total den Genuss gehabt.
Ihr Vater war Rechtsanwalt, Ihre Mutter, haben Sie mal gesagt, im Grunde eine verhinderte Künstlerin, weil sie sich eben um die Kinder kümmern musste. Wo lagen die Talente Ihrer Mutter?
Ja, sie war Schauspielerin. Sie hat ja in einem Stück mitgespielt, wo mein Vater sie gesehen hat und sich in sie verliebt hat und sie dann geheiratet hat.
Gab es noch Möglichkeiten für Sie, jemals dann auch die Schauspielerei auszuüben?
Nee, ich war nicht direkt an der Schauspielerei interessiert, aber nur als Teil meines öffentlichen Auftretens. Da gehört Schauspielerei irgendwo dazu. Aber ich wollte nicht Schauspieler werden, sondern Entertainer.
Ja, ich dachte gerade an Ihre Mutter, ob die jemals die Chance bekommen hatte, noch auch ihr Talent weiterhin dann auszuüben, als dann die Kinder auf der Welt waren. Das war ja damals sehr unüblich. Aber gab es vielleicht dennoch die Gelegenheit für Sie?
Nein. Sie hat sich dann ganz um die Familie gekümmert.
Und als Sie dann 1946 nach Waiblingen kamen, haben Sie da eine Erinnerung dran?
Ja, nur dunkel, ja. Aber nicht im Einzelnen.
Was für Bilder tauchen da auf?
Naja, dass die alle sehr nett zu uns waren. Es war ja nicht selbstverständlich. Als Heimatvertriebener und als Flüchtling wurde man ja teilweise nicht so nett behandelt. Aber dort waren die alle sehr nett zu uns.
Und wie schwer war es dann, Freunde zu bekommen? Gab es so einen guten Freund, den Sie dann hier in der Region hatten?
Ja, es gab schon durch die Schule, durch die Schulzeit, gab es schon ein paar sehr gute Freunde. Ja, die Einzelheiten kann ich mir heute nicht mehr so erinnern.
Ja, verstehe. Und das Gespräch, ich merke, das ist natürlich auch sehr anstrengend für Sie. Danke erstmal fürs gute Durchhalten. Wir haben noch eine letzte Runde. Halten wir die noch gemeinsam durch, Herr Biolek?
Ja.
Super. Wir haben viel aus Ihrem Leben erfahren. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf so ein bewegtes Leben, gibt es irgendetwas, was Sie anders gemacht hätten? Das ist immer so die Klassikerfrage, ne?
Nein, ich hätte nichts anders gemacht. Ich habe ja alles so gemacht, dass es mir Spaß gemacht hat und dass ich glücklich war damit. Und das wäre ja komisch, wenn ich da noch einiges anders machen wollte. Ich würde es wieder genauso machen.
Sie haben so viel Erfahrung im Showgeschäft. Wenn junge Menschen heute ihren Weg im Showgeschäft versuchen, was ja vielleicht auch um einiges schwerer ist, weil das Angebot so breit geworden ist, welchen Ratschlag können Sie jungen Menschen mit auf den Weg geben?
Naja, sie müssen an sich selbst glauben und sie müssen an das glauben, was man von ihnen verlangt, und müssen es gut machen, dann kann es gut werden.
Wenn Sie jetzt Ihre Stärken beschreiben sollten, was ist Ihnen ganz besonders gut gelungen?
Wenn Sie sagen Stärken, dann würde ich auch Schwächen haben. Aber ich kann mich an Schwächen nicht erinnern. Und gelungen ist mir alles das, was ich gemacht habe.
Aber Schwächen, ich glaube, jeder Mensch hat auch Schwächen. Also sich etwas nicht eingestehen zu wollen oder zu können, ist das vielleicht nicht dann sogar auch eine Schwäche?
Ich gestehe mir schon ein, was ich nicht konnte. Aber das habe ich dann sehr schnell auch nicht versucht zu machen, sondern habe ich nicht gemacht. Wenn ich es nicht konnte, habe ich es nicht gemacht.
Also Sie haben sich nach Ihren Stärken orientiert, höre ich daraus.
Genau.
Können Sie uns einfach Ihren Tagesablauf, wie der heute aussieht, mal kurz beschreiben?
Ich schlafe etwas länger, stehe um 9 auf, 8:30. Um 9:30 mache ich mir ein schönes Frühstück und und dann überlege ich, was an dem Tag alles passiert, wer kommt oder wo ich hingehen muss. Und dann passiert der Tag eigentlich von selbst ganz gut. Und ich gehe nachmittags auch einkaufen und alles ergibt sich auf eine ganz angenehme Weise.
Klingt nach einer guten Einstellung. Ich sage herzlichen Dank, Alfred Biolek, und Ihnen alles Gute.
Danke.
Eins gehört.